Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin nach Garching bei München gefahren und treffe Matthias Tschöp, den wissenschaftlichen Sprecher des Helmholtz-Diabetes-Zentrums am Helmholtz-Zentrum München und Lehrstuhlinhaber für Stoffwechselerkrankungen an der TU München. Hallo Herr Tschöp.
Hallo.
Wo fange ich denn jetzt an, Ihnen kluge Fragen zu stellen oder dumme? Ach, wir fangen einfach mal mit Diabetes an, oder? Sie machen Diabetesforschung. Was genau ist Diabetes? Zuckerkrank. Der Opa ist zuckerkrank, hieß es früher immer.
Ist eigentlich eine intelligentere Frage, als man erst so meinen möchte, weil es die Diabeteserkrankung an sich so als Einzelerkrankung gar nicht gibt, glauben wir heute. Es ist wohl so, dass es abgesehen von der Typ-1-Diabeteserkrankung, die wohl mehr mit immunologischen Krankheitsprozessen zu tun hat und die eher im Kindesalter auftritt, und der Typ-2-Diabeteserkrankung, die man so früher als Altersdiabetes gesehen hat und die wohl mehr mit Fettsucht zu tun hat, viele Unterarten von Zuckerkrankheit gibt, die zum Beispiel mit eher einer verfetteten Leber einhergehen oder eher Übergewicht. Es gibt aber auch Typ-2-Diabetiker, die nicht so viel Übergewicht haben. Oder es gibt jetzt schon im Kindesalter Typ 2, also sogenannten Altersdiabetes. Wir haben einfach über die letzten 10, 20 Jahre sehr viele mehr Facetten kennengelernt dieser Erkrankung. Deswegen ist das gar nicht so leicht zu greifen.
Diese Ausdifferenzierung der Diabetes, ist das für die Forschung gut oder ist das schlecht? Also verlieren Sie gerade den Überblick oder finden Sie gerade Ansatzpunkte?
Beides. Einerseits ist das ganz wichtig, dass wir das verstanden haben, weil wir jetzt hoffentlich in der Lage sind, diese Details aufzuklären, die uns bisher gefehlt haben und die dazu geführt haben oder deren Absenz dazu geführt hat, dass wir eventuell die falschen therapeutischen Ansätze zum Teil gewählt haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann umso komplexer, wenn man statt einem therapeutischen Ansatz 10 oder 15 entwickeln muss und dann aber auch noch die entsprechenden Marker finden muss, die einem sagen, welcher Patient ist denn welcher? Wer braucht denn was? Letztlich, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist es natürlich schon so, dass es bestimmte gemeinsame Nenner gibt innerhalb von Diabeteserkrankungen. Wenn diese Erkrankungen voranschreiten, führt das natürlich, wenn man es nicht behandelt, dazu, dass der Blutzucker ansteigt. Mhm. Ob das jetzt wirklich so das Zentrale der Erkrankung ist, sondern nur ein Zeichen der Erkrankung, das wir nun sehr gut quantifizieren können, ist auch nicht mehr so ganz klar.
Also die laufende Nase der Erkältungskrankheit sozusagen. Also
richtig, wir haben das als einen ganz klaren Biomarker, dass der Blutzucker ansteigt, und man war eigentlich früher mehr davon ausgegangen, dass alle negativen Konsequenzen dieser Erkrankung direkt durch diesen hohen Zucker im Blut ausgelöst werden. Das ist sicher auch nicht ganz falsch, aber es gibt wohl auch andere Krankheitsprozesse auf dem zellulären Level, die jetzt nicht unbedingt eine Konsequenz von zu hohem Blutzucker sind, die zur Erkrankung gehören oder zu bestimmten Unterarten der Erkrankung, die wir verstehen müssen und die wir besser lernen müssen zu quantifizieren.
Haben Sie da schon was verstanden oder haben Sie erst verstanden, dass es zu verstehen sei?
Es gehört irgendwie, habe ich das Gefühl, zur generellen Struktur und dem Charakter unseres Berufs, dass wir immer das Gefühl haben, nur die Spitze des Eisbergs zu sehen und zu verstehen. Und der Eisberg gefühlt immer größer wird mit allem, was wir mehr dazu lernen. Also natürlich gibt es inzwischen neue Modelle, wie man diese Art Stoffwechselerkrankungen sieht. Es gibt zum Beispiel einen Ansatz, und je nachdem, welchen Experten man befragt, ist das mehr oder weniger populär, dass letztlich diese Art Erkrankung, die mit Adipositas, also Fettsucht und Diabetes zusammenhängt, eine ist, wo es ein Mismatch gibt, ein Ungleichgewicht zwischen dem Kalorienverbrauch und dem Energiestoffwechsel in wesentlichen Zellen unseres Körpers und dem Angebot an Kalorien, was so in unserem Körper präsentiert wird, Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, a, wie viel Kalorien in unserer Umgebung angeboten werden, wie attraktiv die uns erscheinen, wie viel wir davon zu uns nehmen, was das für Kalorien sind, b, wie viel wir uns bewegen, was das für Exercise ist, was das für eine Muskelarbeit bedeutet und wie das wiederum auf den Stoffwechsel sich auswirkt, und c, was wir jetzt für ein genetisches Muster an uns herumtragen. Was sind unsere Gene, die unsere Eltern uns vererbt haben? Und wie ist das Ablesen dieser Gene programmiert im Rahmen unserer Lebenszeit über sogenannte epigenetische Umwelteinflüsse?
Was ist das?
Das wissen wir auch nicht.
aber erstmal drüber reden.
Aber erstmal ein schlaues Fachwort. Also der würde es am ehesten zusammenfassen als eine ganze Reihe von Einflüssen, die aus unserer Umwelt auf die Mechanismen einwirken, die bestimmen, welche Gene denn mehr oder weniger abgelesen werden und dann dazu führen, dass bestimmte Proteine mehr oder weniger hergestellt werden. Früher ging man traditionell davon aus, dass Veränderungen in diesen Mustern hauptsächlich auf Mutationen zurückzuführen sind. Und jeder von uns trägt eine ganze Reihe von Mutationen mit sich herum, die dann mehr oder weniger schlimm sind oder gar nicht spürbar, nur in ihrer Kombination vielleicht dann doch zu einem ganz bestimmten Stoffwechsel führen. Aber es ist wohl schon so, und das ist eben die jetzt sich rasch entwickelnde wissenschaftliche Epigenetik, dass es Einflüsse gibt aus der Umwelt, die auch im Rahmen unserer Lebenszeit relativ rasch dazu führen, dass bestimmte Genablesemuster unterdrückt werden oder verstärkt werden. Also bestimmte Proteine dann mehr oder weniger produziert werden. Und das Interessante und auch eventuell Schlimme daran ist, dass es zum Teil Mechanismen der Epigenetik gibt, die auch so programmiert werden, dass sie für die nächste Generation schon wieder Konsequenzen haben. Also man hat Beispiele dafür, dass Umwelteinflüsse auf Eltern dann zu Veränderungen bei der nächsten Generation führen können.
Was für Umwelteinflüsse wären das? Trockenheit, mehr Sonnenlicht oder weniger Sonnenlicht oder was für?
Tja, wahrscheinlich alles das auch. Wir konzentrieren uns natürlich auf die offensichtlichen Einflüsse, die wir sowieso sehr genau untersuchen, also wie zum Beispiel Ernährung, bestimmte Ernährungskomponenten oder körperliche Aktivität, Exercise, Training oder wie viel man sich eben bewegt über den Tagesablauf hin. Aber da gehören wahrscheinlich auch so Dinge dazu, weil sie sagen Tageslicht wie die zirkadiane Rhythmik und sagen wir mal, also Licht, Dunkelheit, wie viel schlafen wir, wann schlafen wir, sind wir oft Jetlag ausgesetzt. Ja. Nicht, dass wir das schon alles verstanden haben und dass es ganz klar bewiesen ist, aber es macht den Anschein, basierend auf den Daten, die es so gibt, dass alle diese Einflüsse durchaus zu Veränderungen führen können, die dann auch bestimmte Genablesemuster verändern können. Und das kann eventuell dann etwas sein, was programmiert wird, dass das länger anhaltende Einflüsse hat.
Das heißt, der Umstand, dass meine Mutter nach Kriegsende 45 gehungert hat, könnte sich auf meine Epigenetik ausgewirkt haben.
Absolut. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt sehr viele Untersuchungen dazu, was passiert während der Schwangerschaft und wie wirkt sich das aus auf die Lebenszeit oder, um beim Beispiel zu bleiben, Stoffwechsel dieses Menschen, der in der Schwangerschaft der Mutter vielleicht beeinflusst wurde durch bestimmte Ernährung, sagen wir jetzt mal. Das kann aber auch durchaus dann schon wieder sogar noch eine Generation weiter Einflüsse haben. Diese Dinge dauern natürlich aufgrund der Natur dieser Zusammenhänge und werden zum Teil am Tiermodell studiert. Da ist es natürlich so, dass man da einiges sehr Wichtiges lernen kann, das aber letztlich natürlich eine Maus kein Mensch ist.
Aber immerhin haben sie einen schnelleren Generationswechsel in der Maus.
Sie haben einen schnelleren Generationswechsel. Aber zum Beispiel die Phasen der Schwangerschaft sind bei der Maus etwas anderes. Also die werden relativ gesehen früher geboren. Deswegen kann man nicht alles eins zu eins übersetzen.
Wie greife ich die Diabetes denn dann an, wenn ich noch nicht mal weiß, wo sie herkommt? Also weil, ne, Insulinspritzen, ja, Insulinspritzen ist die eine Sache, ja. Dann nicht so viel Zucker essen. Ja. Ja, aber ist das dann überhaupt sinnvoll?
Alles nicht ganz falsch. Und da könnten wir uns natürlich viele Stunden und Tage darüber unterhalten, weil das eben so komplex ist. Selbstverständlich ist Insulin ein großer Segen. Wir sind jetzt, glaube ich, 6 Jahre davon weg, dass die 100-Jahr-Feier stattfinden wird zur Entdeckung des Insulins. Hat die Menschheit verändert, was Banting und Best damals herausgefunden haben und wie sie das entwickelt haben, dass das ein Therapeutikum wurde, das uns alle so begleitet. Das hat unglaublichen Einfluss gehabt auf die Gesundheit der Gesellschaft. Mhm. Trotzdem kann man das schon so zusammenfassen, dass Insulin natürlich nicht die Kur ist des Diabetes. Insulin hilft uns, mit dem Diabetes umzugehen und den Blutzucker in Schach zu halten. Selbstverständlich ist es auch so, dass zumindest ein Teil der Diabetespatienten auch sehr kausal das anfängt mit zu wenig Insulinproduktion. Mhm. Und deswegen macht das natürlich sehr viel Sinn. Aber die Erkrankung ist immer noch da. Und wenn man wirklich jemanden heilen wollen würde, müsste man schon grundlegender ansetzen. Und dann ist es wiederum entscheidend, was ist das für ein Diabetes? Ist das ein Diabetes, bei dem durch irgendeinen Einfluss tatsächlich die sogenannte Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse zerstört wurde, kaputt ging und deswegen kann kein Insulin hergestellt werden? Müsste man dort also versuchen, über Stammzellen oder Gentherapie neue Zellen wachsen zu lassen, die nicht gleich wieder zerstört werden von denselben Einflüssen? Oder ist das eine Art der Diabeteserkrankung, wo vielleicht die Kraftwerke in den Zellen, in der Leber und im Muskel, die Mitochondrien, nicht richtig funktionieren und deswegen mit Energieverbrennung nicht richtig umgegangen wird und dadurch ein Ungleichgewicht entsteht, sodass die konstante Überforderung unseres Organismus mit zu vielen Kalorien und zu vielen Nährstoffen und Abfallprodukten in der Zelle letztlich zu einem Widerstand gegen Insulin führt, eine Resistenz, und es dann irgendwann dazu kommt, dass die Bauchspeicheldrüse damit nicht mehr umgehen kann, weil so viel Insulin produziert werden muss, um gegen diesen Widerstand anzukämpfen. Das ist alles extrem vereinfacht jetzt, aber ich glaube, es ist versinnbildlich, warum einfach Insulinspritzen nicht dafür sorgt, dass wir irgendwann keinen Diabetes mehr haben.
Genauso wenig wie abschwellendes Nasenspray dafür sorgt, dass die Erkältung verschwindet.
Richtig, genau. Deswegen ist die Virusinfluenza immer noch ein Problem. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf verschiedenen Ebenen an diese Erkrankung und an neuen Therapie und auch Präventionswegen arbeiten. Wir brauchen natürlich Insulin und eventuell sogar nochmal bessere Insuline. Wir brauchen anwendungsorientierte Tools wie eine Insulinpumpe, die vielleicht irgendwann mal so gut selber Blutzucker messen kann, dass man das nicht dem Patienten überlassen muss. Und
dass das vielleicht implantierbar würde dann irgendwie.
Richtig, Pumpen sind schon sozusagen implantierbar, die trägt man mit sich.
Und ach so.
Die können bei bestimmten Patientengruppen vor allem Insulin sehr gut applizieren, aber man muss schon noch wissen, was man tut, wann man an dieser Pumpe etwas nachstellt und so weiter. Wir sind schon immer noch überwiegend darauf angewiesen, dass die Patienten selber ihren Blutzucker messen. Aber da gibt es neue Entwicklungen, das wird immer weiter verbessert und das ist auch ganz wichtig und ein großer Fortschritt. Aber gleichzeitig müssen wir uns überlegen, diese richtige Epidemie, die es hier gibt,
hier
in Deutschland und weltweit, absolut.
Das ist jetzt nicht nur so, weil wir bessere Möglichkeiten haben, Diabetes nachzuweisen, dass wir mehr Diabetes haben, sondern es steigt tatsächlich an.
Absolut explosiv. Also da würde ich wirklich das sehr, sehr klar betonen, dass wenn wir nicht etwas finden, was diese Epidemie eingrenzt, dann hat unsere Gesellschaft ein Riesenproblem, auch wirtschaftlich, weil sich die massive Ausbreitung der Erkrankung ja auf die Gesundheitsversorgung, aber auch auf die Arbeitskraft unserer Gesellschaft so massiv auswirken wird, dass man das noch viel, viel stärker spürt, als das heute der Fall ist. Und deswegen glaube ich, muss man sich auch über die Prävention Gedanken machen. Und letztlich ist der größte Faktor, so wie wir das heute verstehen, für eine Prävention der Diabetes-Epidemie, ein Eindämmen der Adipositas oder der Fettsucht. Also wenn wir es schaffen würden, einen Weg zu finden, dass wir die Adipositas deutlich eindämmen in unserer Gesellschaft, glaube ich, hätten wir auch ein viel kleineres, wenn überhaupt, ein Diabetes-Epidemie-Problem.
Wie ist da der Zusammenhang zwischen Adipositas und Diabetes?
Ja, der erscheint so offensichtlich, aber wenn man auf 5 Kongresse geht und dort 10 Experten hört, würden sie feststellen, dass die sich auch nicht einig sind.
Es gibt diesen Satz, von Übergewicht ist noch nie jemand gestorben.
Ja, das ist falsch.
Das ist tatsächlich auch falsch.
Sterben, glaube ich, minütlich Leute an Übergewicht, und zwar aufgrund der Konsequenzen, die Übergewicht bringt. Aber kardiovaskulär, wir wissen, dass zum Beispiel auch bestimmte Krebsarten viel, viel häufiger sind bei massiverem Übergewicht. Also Adipositas denken wir da eher.
Habe ich Adipositas? Bin ich adipös? Wenn Sie mich angucken, oder kann man das per Augenschein gar nicht beurteilen?
Ich glaube, per Augenschein kann man das nicht beurteilen. Ich denke, der Body Mass Index ist, was man so benutzt, um Adipositas zu definieren. Also ein Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße. Auch das ist irreführend, weil natürlich jemand, der sehr viel Muskelmasse hat, wie Arnold Schwarzenegger, bei uns als adipös gelten würde. Das sind alles eigentlich relativ schlechte Surrogatmarker. Letztlich die Körperfettmasse, aber auch da dann, wo Fett gespeichert wird, ist da wichtig. Ist das in den richtigen Fettzellen, in welchem Gewebe? Oder ist das
richtige und falsche Fettzellen?
Ja, es gibt durchaus Unterschiede, wo man Fett gespeichert sehen möchte, wenn man es denn mit sich rumtragen wollte. Also ob das jetzt in den Unterhautfettzellen ist oder zwischen den Organen.
Das viszerale Fett habe ich mal gelernt.
Viszerale Fett, richtig. Aber am schlechtesten ist, wenn man das Fett sozusagen zwischen den Zellen, wo es hingehört, oder in ganz anderen Organen mit sich herumträgt, wie in der Leber. Also eine Fettleber ist, glaube ich, ein weit unterschätztes Phänomen, das häufiger ist, als wir das früher gedacht hätten, und was einen ganz schlechten Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat, weil die vielen Prozesse, die in der Leber gesteuert werden, wohl über diese Fetteinlagerung, die damit dann zusammenhängenden Entzündungsprozesse, durchaus negativ beeinflusst werden. Also man spricht schon fast von einer Erkrankung Fettleber heutzutage, die durchaus häufig assoziiert ist, aber nicht immer mit Adipositas und Typ 2 Diabetes. Also um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn wir etwas finden würden, das uns hilft, Adipositas zu vermeiden oder massiv einzudämmen oder zu therapieren, da wäre uns ganz furchtbar geholfen. Und deswegen konzentriert sich auch ein großer Teil unserer Forschung, jetzt speziell in unserem Institut und an unserem Zentrum, auf neue Therapiewege, neue Medikamente, die Adipositas und eventuell gleichzeitig Blutzucker angehen.
Ist Adipositas, ich habe das immer so verstanden, also auch aus eigener Anschauung, ich war auch wesentlich übergewichtiger, als ich heute bin. Ich habe das nicht als Krankheit gesehen, jedenfalls nicht als eine Stoffwechselerkrankung oder sowas, sondern eher als ein Fehlverhalten. Also wenn dann allenfalls eine psychische Erkrankung, die ich da habe oder hatte.
Diese Unterscheidung ist wissenschaftlich nicht so klar, wie man das meinen möchte. Es gibt inzwischen ganz, ganz klare molekulare Signalwege, die man kennt, die zu Adipositas führen, ob man das will oder nicht. Da hilft keine Willenskraft der Welt. Wenn man zum Beispiel kein Leptin hat, das ist ein Hormon, das aus den Fettzellen kommt, das diesen Monat vor 20 Jahren gefunden wurde von Jeff Friedman, einem unserer Kollegen, der an der Rockefeller Universität arbeitet. Wenn man kein Leptin hat, kann man machen, was man will. Man wird massiv adipös werden und man wird
auch die Energiebilanz immer positiv ist, egal wie wenig Energie ich mir zuführe.
Das hat zu tun mit unzureichender Energieverbrennung und anderen Stoffwechselanpassungen, die schlecht funktionieren, aber vor allem auch mit einem veränderten Verhalten. Diese Patienten haben einfach einen extrem verstärkten Appetit und Hunger und werden deswegen ein Verhalten an den Tag legen, was man früher für rein psychisch motiviert gehalten hätte.
Ja.
Inwieweit jetzt ein Fehlen von Leptin in bestimmten Gehirnbereichen, das dann dazu führt, dass bestimmte Verhaltensmuster an den Tag gelegt werden, die dann damit enden, dass man zum Kühlschrank geht, psychologisch ist oder molekularbedingt oder eine internistische Erkrankung, ja, ist einfach nicht so klar zu sagen. Da spielen einfach sehr viele Komponenten mit. Jetzt muss man schon sagen, dass diese spezifische Erkrankung, der Leptinmangel, relativ selten ist.
Das ist jetzt noch nicht epidemietreibend.
Auf gar keinen Fall. Da kennt man insgesamt, ich glaube, weltweit weniger als 100 Patienten. Und die kann man sehr gut behandeln, weil man natürlich dieses Leptin inzwischen, ein Protein, ein Eiweißhormon herstellen kann. Und wenn man das dem Patienten dann gibt, werden die rasch an Gewicht verlieren und relativ schnell gesund sein. Die brauchen allerdings diese Leptintherapie lebenslang. Es gibt auf der anderen Seite wohl viele andere Erkrankungen, die ähnliche molekulare Ursachen haben. Einige davon kennen wir, können sie aber nicht therapieren, weil da vielleicht zum Beispiel ein Rezeptor fehlt, also ein Molekül, was auf bestimmte Hormone reagiert, das wir jetzt nicht einfach in jede Zelle einbauen können am Menschen. Oder weil wir einfach nicht genau wissen, welche Signalwege da genau eine Rolle spielen und die sie erst noch kennenlernen müssen. Und das bringt uns dann wieder zurück zu diesem Ansatz der sogenannten personalisierten Medizin, dass nicht nur beim Diabetes, sondern auch bei der Fettsucht, bei der Adipositas, das nicht wirklich eine Erkrankung ist, sondern so ein Sammelbecken von verschiedensten Erkrankungen, die sich letztlich alle mit diesem Symptom der erhöhten Fettmasse zeigen. Die Konsequenz von dieser erhöhten Fettmasse ist natürlich dann schon eine, die sehr häufig in Diabetes endet oder auch zu vermehrten Krebserkrankungen führt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Das ist letztlich was viele dieser trotz verschiedener Erkrankungsursachen Adipositas-Arten gemeinsam auszeichnet.
Wenn ich das Wort Epidemie höre, dann denke ich mir, ja, dann impfen wir halt. Ist das eine Geschichte oder eine Richtung, in die Sie auch denken? Also kann das sein, dass das irgendwie von außen eingetragen ist in den Körper?
Das ist durchaus etwas flapsig, wenn wir von Epidemie sprechen, wobei es, glaube ich, das ganz gut transportiert, was wir hier sehen von der Dynamik her und das ganz gut beschreibt für den Laien. Letztlich ist das natürlich ein Begriff, der aus der Infektiologie kommt. Mhm. Obwohl das nicht unbedingt unmittelbar einleuchtend klingt, es gibt sogar für die Adipositas Erklärungsversuche, ob nicht zumindest bei einem Teil der Erkrankten eine zum Beispiel Virusinfektion dahinter steckt. Da gibt's 2-3 Arbeitsgruppen auf der Welt, die dafür Daten zu sehen glauben. Das hat sich bisher nicht durchgesetzt, dass man daran glaubt, aber ist vielleicht auch nicht so ganz komplett vom Tisch, dass da ein Zusammenhang irgendwie bestehen kann. Jedoch Impfstoffe sind durchaus etwas, was verfolgt wird, vor allem für die Typ 1 Diabeteserkrankung, wo man hofft, dass man die Entwicklung von Antikörpern, also Teilen des eigenen Immunsystems gegen das körpereigene Insulin, dadurch in eine andere Richtung lenken kann oder verhindern kann, indem man mit bestimmten Impfstoffen, die das auf sich ziehen, die Krankheit aufhält oder sogar massiv eindämmt. Dazu laufen auch bereits die ersten klinischen Studien an unserem Zentrum, die von Frau Professor Ziegler geleitet werden, die unsere Typ-1-Diabetes-Forschung leitet. Und da gibt es sehr, sehr viel Hoffnung, dass man da in einigen Jahren tatsächlich, nur um diesen Begriff nochmal zu erwähnen, einen Impfstoff wiederum für bestimmte Unterarten von Diabetes anbieten kann, so dass so schön funktioniert, wie man das momentan am Tiermodell oder präklinisch zu sehen glaubt und sich erhofft. Für das, was epidemiologisch sozusagen wieder, also für die größte Zahl von Diabetespatienten wichtiger wäre etwas, was die Adipositas, wie gesagt, therapiert oder verhindert. Und da sieht es leider noch sehr düster aus. Wie wir alle wissen, gibt es da kein Medikament, was einem einen dauerhaften Gewichtsverlust bringt, der über, sagen wir mal, so 2, 3, 4, 5 Kilo hinausgeht. Das ist dann meistens bei 5-7% ist der Schluss. Oft das auch noch mit Nebenwirkungen verbunden, sei es jetzt fettige Durchfälle oder was man immer bekommt, je nach Medikament, was angewendet wird. Was man wirklich möchte, ist, dass das bis 20% Gewichtsverlust geht, dass die Kilos so purzeln, dass man Richtung Normal- oder Idealgewicht kommt. Und bei einer massiven, sogenannten morbiden Adipositas oder Fettsucht ist das Einzige, was man heute anbieten kann, immer noch ein chirurgischer Eingriff.
Diese Magenverkleinerung und was
zum Beispiel ein Magenbypass, wie man das nennt, oder auch eine Magenverkleinerung oder sogar ein Magenband, das etwas weniger eindrücklich wirkt und weniger positive Effekte auf den Stoffwechsel hat, was allerdings auch nicht so invasiv ist und sogar reversibel sein kann. Ist aber sehr, sehr interessant und deswegen durchaus was, womit ich vielleicht ein paar Minuten verbringen möchte, weil wir glauben, dass wir von diesen chirurgischen Eingriffen, so brutal sie erscheinen möchten, sehr, sehr viel lernen können. Einmal sind die natürlich wirklich etwas, was Patienten, die massivste Adipositas, massivste Stoffwechselprobleme haben, über Jahre so helfen kann, dass man sie vor dem Tod bewahren kann. Das ist eine sichere Entwicklung dieser Erkrankung in even sage ich schon, das müssen wir ausschneiden im Englischen, dass man eine Entwicklung dieser Erkrankung aufhalten kann, die sonst komplett unaufhaltbar wäre.
Weil sie sind immer noch Ärzte, ja.
Man bietet diesen Magen-Bypass an, ja. Und danach ist das Interessante, dass nicht nur die Kilogramm dass das Gewicht anfängt runter zu purzeln und sich massiv verbessert, sondern dass es sofort zu Stoffwechselverbesserungen kommt. Viele dieser Patienten können wenige Tage nach der Operation ihre Insulinspritze wegwerfen, die brauchen die nicht mehr. Dabei hat sich das Gewicht noch gar nicht besonders verändert.
Das heißt, kommt dann erst über Monate. Der Patient, der den chirurgischen Eingriff hat, produziert oder ist eine Datenbasis für ihre Stoffwechselforschung.
Richtig. Also es ist völlig unerklärlich oder war uns zumindest völlig unerklärlich, warum es zu diesen raschen Stoffwechselverbesserungen kommt nach einem sogenannten Roux-en-Y Gastric Bypass, also einem Magen-Bypass, der auf eine bestimmte Weise erfolgt. Da verändern sich wohl Signale zwischen dem Magen-Darm-Trakt und dem Gehirn, die zum Teil Hormone sind, zum Teil vielleicht auch mit Nährstoffen zu tun haben, die anders transportiert und verarbeitet werden und dann hormonähnliche Wirkungen haben, aber auch über neuronale, also Nervennetzwerke. Das erfolgt rasch und man glaubt, dass das vor allem im Gehirn zu einer Verstellung von einem bestimmten Stellwert kommt, der dann wiederum hilft, alle Zellen im Körper besser einzustellen auf Stoffwechsel. Und wir hoffen, dass wir durch das bessere Verstehen dieser Mechanismen irgendwann sozusagen einen Magen-Bypass in einer Pille oder einer Spritze anbieten können, wo wir letztlich das Gehirn austricksen und ihm vormachen, jetzt haben wir gerade so einen Magen-Bypass angelegt, jetzt mal den Stellwert verändern, weniger Appetit, weniger Hunger, mehr Kalorienverbrennung, bessere Einstellung von Blutzucker. Die Leber braucht nicht so viel Zucker zu produzieren. Wir transportieren vielleicht Kalorien mehr zu Zellen, die Energie verbrennen und weniger zu Zellen, die das speichern, etc. etc.
Wie weit sind wir davon entfernt?
Wir hoffen, dass wir davon nicht so weit entfernt sind, wie man vielleicht denken würde. Es gibt jetzt inzwischen einige Ansätze, auch aus unserem Labor, wo wir verschiedene dieser Hormonsignale glauben, identifiziert zu haben und die zusammengebaut haben in so einen Generalschlüssel sozusagen, ein Molekül, was mehrere Signalwege gleichzeitig aktiviert und dadurch im Gehirn und in anderen für den Stoffwechsel wichtigen Organen den Eindruck erzeugt, dass so ein Magenbypass vorgenommen wurde. Also dazu gehören zum Beispiel sogenannte Triagonisten, über die wir gerade zum ersten Mal publiziert haben, die die Hormone GLP-1 und GIP und Glucagon, die vielleicht nicht jedermann ein Begriff sind, aber die alle aus dem Magen-Darm-Trakt kommen und die alle bekannt sind dafür, dass sie bestimmte Stoffwechseleffekte haben, die haben wir verbunden jetzt eben in ein einzelnes Molekül. Und wir wissen auch, dass diese Hormone alle vermehrt produziert werden nach einem Magen-Bypass. Und da sehen wir zumindest präklinisch, das heißt also in Zellen und am Tiermodell, dass wir damit eigentlich Fettsucht komplett kurieren können oder korrigieren können.
Durch einmalige Gabe oder ist das dann so, wie, weiß ich nicht, ich morgens meinen Blutdrucksenker einwerfe?
Das ist schon so, dass das, was man heute hat oder hofft, morgen anbieten zu können, alles Medikamente sind, die man dann lebenslang nehmen müsste. Weil das kann sein, dass das etwas ist, was vielleicht auch einmal wöchentlich gegeben werden kann. Das ist möglich. Oder sogar einmal monatlich ist auch vorstellbar. Aber sicherlich etwas, dass wenn man die Therapie stoppt und die Lebensgewohnheiten sich nicht verändert haben, wieder zu Anstieg der Fettmasse führen würde. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diese Therapien wahrscheinlich sicher sind und keine massiven Nebenwirkungen haben sollten, weil wenn wir diese Medikamente geben würden und sie dann stoppen und trotzdem es nicht mehr zum Anstieg der Fettmasse kommen kann oder zu einer Hochregulierung von Appetit oder und so weiter, dann haben wir was kaputt gemacht, was wahrscheinlich viele, viele Nebenwirkungen auslösen würde. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man damit mal schafft, die Epidemie in ihrer Dynamik so weit zu stoppen, dass wir uns richtig konzentrieren können auf präventive Maßnahmen und Aufklärung bezüglich gesünderer Lebensgewohnheiten etc., dass wir dann die Kurve kriegen. Aber wir sind schon so unter dem Einfluss von diesen Umwelteinflüssen, von unserem eigenen Verhalten, dass wir über die erwähnte Epigenetik beispielsweise vielleicht schon solchen Schaden angerichtet haben im sozusagen kollektiven Stoffwechsel, dass die Medikamente, die wir jetzt entwickeln, auch schon vielleicht gar nicht mehr wirken an der nächsten Generation. Also das ist wirklich, glaube ich, jetzt sehr viel dringlicher geworden, dass wir da einfach mal einen Stopp hineinbringen und ein bisschen Zeit bekommen, die Dinge zu verändern, die dann auch bei der Prävention besser greifen. Letztlich, ich bekomme, wenn ich unsere Forschung vorstelle, oft den Kommentar, na, wäre es nicht einfach gesünder, wir würden alle weniger essen und uns mehr bewegen. Klar, natürlich. Und das ist was wir über lange Sicht versuchen müssen, in die Köpfe und in die Gesellschaft zu bekommen.
Aber wie soll das funktionieren in einer Gesellschaft, die auf Wachstum basiert?
Das ist above my pay grade, wie man in Amerika sagt. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das ist mir zu politisch. Aber ich denke, das ist letztlich natürlich der richtige Weg. Das ist nur gar nicht mehr so einfach. Dafür sind wir schon zu weit drin in der Erkrankung. Dafür ist das alles schon zu weit. Wir wissen zum Beispiel nochmal als ein anderes Bild, dass wenn man mal adipös war und dann es geschafft hat, über massive Disziplin, so man das aufgrund der eigenen Gene überhaupt schaffen kann, wieder auf ein Normalgewicht zurückzukommen, dass dann der Drive zurück zu diesem höheren Körpergewicht stärker ist wohl, als der jemals war. Das heißt, eine gewisse Programmierung ist auch dadurch dann individuell erfolgt und der Stoffwechsel gemeinsam mit der gehirngesteuerten Appetitkontrolle ist jetzt so ausgerichtet, dass irgendwas im Körper wieder dahin zurück möchte. Das mag zu tun haben mit der Evolution und der Tatsache, dass es früher einfach ein Überlebensvorteil war, bei langen Wintern sehr viel Energie gespeichert zu haben. Das ist heute kein Vorteil mehr, aber dieser Drive nach oben im Körpergewicht ist wohl immer noch in unseren Genen drin. Und das ist noch nicht ganz klar, aber wir haben so den Eindruck, dass je öfter man schon bei höherem Körpergewicht war, desto stärker will der Körper auch dann wieder dahin zurück. Und dadurch kommt es zu diesem sogenannten Yo-Yoing,
dass man. Sie machen also mir gerade wenig Hoffnung.
Da immer wieder zu. Es ist natürlich möglich, dass man das dann verhindert, aber es ist für jemanden, der da schon mal war, wohl schwerer als für jemanden, der noch nie bei höherem oder erhöhtem Körpergewicht war. Und wenn man das jetzt wieder auf die gesamte Gesellschaft sieht, wird sofort klar, dass was im Prinzip besser funktionieren sollte, wie Aufklärung, Unterricht in den Schulen und einfach ein besseres Verhalten gesellschaftsweit, nicht so gut funktionieren kann, wenn die Hälfte der Gesellschaft schon übergewichtig ist,
ja,
und deswegen mit wesentlich schlechteren Stoffwechselbedingungen zu kämpfen hat, als man sich das so vorstellt.
Sie würden also idealerweise irgendein Hormon oder irgendeinen Schalter finden, der diesen Drive nach oben abstellt.
Ja, ja, das ist so ein bisschen der heilige Gral, wie man sagt, oder unser Wunschdenken. Wir haben uns da auch schon so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Als wir vor 20 Jahren angefangen haben und dann das Leptin entdeckt wurde, haben wir gedacht, Mensch, das Leptin, das ist es jetzt. Das ist das Hormon aus der Fettzelle, das dem Gehirn sagt, wie viel Energie wir brauchen. Und das funktioniert ja auch eigentlich bei Normalgewichtigen, wenn man den Leptin injiziert bekommt, dass man etwas weniger Appetit hat und ein bisschen mehr Energie verbrennt. Aber jetzt stellt sich raus, und das passt gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, alle, die adipös sind, haben schon einen Widerstand gegen Leptin. Die sind leptinresistent, die haben sogar hohe Leptinspiegel zu 99%, aber das nützt nichts mehr. Der Körper ist taub geworden gegen die eigenen Signale.
Ja.
Und jetzt haben wir seit Leptin viele, viele andere Signale gefunden. Einer unserer Beiträge war, dass wir ein Peptid im Magen identifiziert haben als ein weiteres Hormon, das heißt Ghrelin, und macht das Gegenteil von Leptin. Das macht uns hungriger und das führt dazu, dass wir noch effizienter Kalorien speichern in Fett. Jetzt haben wir gedacht, na jetzt blockieren wir das, vielleicht ist das Richtige. Hat auch nicht funktioniert. Wir können das zwar inzwischen relativ gut blockieren, aber alles, was wir sehen, deutet an, dass das alleine auch nicht reicht. Und so ging das mit vielen anderen Signalen. Irgendwann haben wir dann feststellen müssen, eins reicht wohl nicht. Es gibt zu viele redundante, überflüssige Mechanismen, die ineinander greifen. Wenn wir da eins rausnehmen, dann wird das andere hochreguliert. Es ist wohl einfach zu wichtig gewesen über die Entwicklung der Menschheit, dass wir immer genug essen und genug Kalorien zu uns nehmen, so dass wir jetzt eine Kombination brauchen. Eine Kombination von Blockern oder Aktivatoren, die ein Muster erzeugen, das dann so stark ist, dass das Gehirn das auch ernst nimmt und sagt, na, jetzt schalten wir wirklich jetzt zügeln wir den Appetit runter. Jetzt, wenn alle vier Hormone das sagen, dann
muss da ja was
dann
dran
muss
sein.
Was dran sein. Ja. Und da sind wir jetzt so, dass wir drei kombinieren können. Wir arbeiten daran, dass wir vier kombinieren können. Die große Frage ist, wieso bei so einem Mastermind-Spiel, welche sind das denn?
Mhm.
Und da versuchen wir so schlau wie möglich Hypothesen aufzustellen, aber letztlich ist es auch sehr viel ausprobieren. Und da glauben wir, Fortschritte gemacht zu haben, und da wird es jetzt oder gibt es jetzt schon klinische Studien zu den ersten, das waren Zweifachkombinationen, und wir hoffen in den nächsten Jahren auch zu diesen Drei- und Vierfachkombinationen. Es ist ja leider immer noch so, dass Entwicklung eines neuen Medikaments dauert, das sind meistens 10 oder 12 oder 15 Jahre, einfach aus der Tatsache heraus, dass das nicht nur kompliziert ist, sondern ja auch wirklich sicher sein muss. Man will ja nicht etwas am Menschen testen, wo man dann Angst haben muss, dass es da zu schweren Nebenwirkungen kommt.
Müsste man das denn, wenn es Hormone sind, die sowieso im Körper rumfliegen?
Ich denke, man muss auch da sehr vorsichtig sein. Natürlich verändern wir diese Hormone etwas, um bestimmte Wirkungen zu forcieren und andere einzudämmen. Und dann geben wir diese Hormone ja auch nicht so, wie die natürlich ausgeschüttet werden. Die werden ja sehr, sehr subtil in bestimmten Stationen mehr oder weniger ausgeschüttet von bestimmten Organen in bestimmten Bereichen des Körpers. Und das ist nicht damit zu vergleichen, dass man eine Spritze ansetzt, aber für einen Tag so einen Spiegel erhöht schnell.
Und ja, dann schwitzt man es aus und dann ist wieder alles in Ordnung.
Dann geht das schnell hoch und dann geht es schnell runter. Das ist so, was die Pharmakologie oft als Problem mit sich bringt. Und damit das richtig gemacht wird, damit das sicher ist und auch so natürlich wie möglich die körpereigenen Signale widerspiegelt, muss man da sehr, sehr lange, sehr, sehr vorsichtig dran arbeiten und vorgehen.
Wie forschen Sie da eigentlich? Sie sagten eben schon, es gibt dann irgendwann mal klinische Studien, es gibt noch Tiermodelle. Können Sie das überhaupt irgendwie auch noch im Rechner modellieren?
Auch daran arbeiten wir. Wir haben sogenannte In Silico-Modelle, also im Computer simulierte Modelle, die uns in den initialen Stadien sehr viel helfen. Also Interaktionen zwischen zwei Molekülen kann man inzwischen schon sehr gut studieren, indem man das am Computer extrapoliert. Ist aber immer noch nicht so gut, wie wenn man das an einer Zelle macht. Und wenn man dann aber verstehen möchte, wie verschiedene Organe zusammen kommunizieren und Stoffwechsel in einem ganzen Organismus beeinflussen, vor allem, wenn das auch Verhalten beeinflusst. Und das ist ja nun schon so, wenn man Nahrungsaufnahme studiert, dass Verhalten da sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Sind die Mahlzeiten kurz oder lang? Bewegt man sich da vorher oder nachher? Wie schnell nimmt man bestimmte Kalorien zu sich? Oder mag man lieber diese Nährstoffe oder diese? Ist der Geschmack wichtig? Sind die Bitterrezeptoren wichtig? Da gibt es ja viele, viele Facetten, die man da beurteilen muss. Und das geht einfach nur an einem Organismus. Mhm. Da gibt es natürlich Tiermodelle, die einfacher gestrickt sind, ne? Würmer oder Fliegen. Ja. Die sind natürlich dann sehr, sehr weit weg vom menschlichen Verhalten. Oder das typische Tiermodell für die Adipositas-Diabetes-Forschung wäre eine Maus, die zum Beispiel auf einer Art McDonald's oder Burger King-Diät über Monate fett gemacht wurde. Und wo man dann versucht zu helfen, dass man diese Fettmasse wieder verliert. Und da kann man sehr, sehr viel lernen. Erstaunlicherweise lässt sich da, obwohl die Maus natürlich kein Mensch ist, sehr viel transportieren in die klinische Studie. Das ist immer noch der beste Prädiktor, die beste Vorhersage. Zum Beispiel Leptin ist ein Hormon, das wurde an der Maus gefunden. Das hat dann an der Maus funktioniert, dass man dicke Mäuse, denen Leptin gefehlt hat, dünn machen konnte. So ging diese ganze Forschung los. Es gab zufällig eine dicke Maus, die hieß Obi-Obi-Maus. Kein Mensch hat gewusst, warum die so dick ist. Das war genetisch. Und dann hat man gefunden, der fehlt das Leptin. Und dann hat man das gefunden, konnte es der Maus geben und dann war sie normal. Dann hat man gesagt, das gibt's doch wohl auch beim Menschen. Das gab's dann auch beim Menschen. Das hat man dann einige Jahre später gefunden. Mehr Glück diese als Menschen Verstand. Kann man jetzt therapien. Oft ist es leider bei uns so, dass es mehr Glück als Verstand ist, eigentlich die Regel. Und dadurch hat man jetzt aber an diesem Modell, an der Maus und am Menschen gelernt, naja, Leptin ist wichtig, aber bei den meisten Menschen ist die Leptinresistenz das Entscheidende, nicht das fehlende Leptinsignal. Und jetzt arbeiten wir an Wegen, wie man diese Leptinresistenz überkommt. Und auch diese gibt es bei der Maus, gibt es beim Menschen. Alles nicht eins zu eins. Es gibt kleine Unterschiede, aber es ist immer noch der beste Prädiktor im Sinne von translationaler Forschung.
Als Sie damit angefangen haben, Sie sagten eben, vor 20 Jahren haben wir angefangen, haben Sie mit all dem gerechnet? Oder haben Sie gesagt, ja, ich mache mal ein bisschen Diabetesforschung, ein bisschen Zuckerkrankheit erforschen?
Absolut.
Also diese aberwitzige Ausdifferenzierung, die Sie da gerade erzählen.
Absolut nicht. Also es war wirklich ein nicht vorhersehbarer Verlauf. Einerseits, wie die Wissenschaft sich entwickelt hat, und andererseits auch die persönliche Karriere. Ich war oder bin Kliniker, habe Medizin studiert und war hier an der Universitätsklinik in München.
Also Sie haben richtig praktiziert?
Richtig praktiziert, einige Jahre.
Was für ein Arzt sind Sie?
In der inneren Medizin war ich. Ich wurde dann habe mich so in die Wissenschaft involviert, dass es letztlich die Facharztprüfung immer verschoben wurde und dazu kam es dann nie mehr und ich habe jetzt auch seit vielen Jahren nicht mehr direkt Patienten. Bin zwar in klinische Studien involviert, aber nicht direkt in der Ambulanz oder am Krankenhaus tätig klinisch. War aber zunächst durchaus auf diesem Wege und habe mich gesehen als dies und jenes, war erst auf dem Weg zum Tropenmediziner, dann zum Psychiater und letztlich dann doch in der inneren Medizin. Was mich aber relativ schnell fasziniert hat, war die Kommunikation innerhalb des Körpers zwischen verschiedenen Organen und vor allem mit dem Gehirn. Wie funktioniert das? Was passiert das? Wie kann das Gehirn alle diese Zellen gleichzeitig modulieren im Feedback zu allem, was die Umwelt mit uns so anstellt, das fand ich tatsächlich schon relativ früh spannend. Und das hat mich dann auch in die Neuroendokrinologie gebracht, wo ich hauptsächlich klinisch tätig war. Das ist also die
Neuro ist mit Nerven.
Die Lehre, ja, wie Nerven und Hormone gemeinsam funktionieren oder wie das Gehirn involviert ist.
Also Endokrinologie ist dann die Lehre vom Hormonsystem, oder?
Endokrinologie ist die Lehre von den Drüsen und den Hormonsystemen. Ah, okay. Und die Neuroendokrinologie ist dasselbe, aber die Rolle des Gehirns dabei. Und dann wurde eben das Hormon Leptin entdeckt. Und ich denke, dass tatsächlich diese Entdeckung, diese Publikation war, was dann mein Karriereweg massiv beeinflusst hat, weil ich dann direkt in die Leptinforschung mit eingestiegen bin und dadurch haben sich Kontakte in die Vereinigten Staaten ergeben. Dadurch bin ich dann dort auch für so eine sogenannte Fellowship als Postdoc gegangen. Schon in eine Pharmafirma damals für einige Jahre, um zu versuchen, leptinbasierte Medikamente mitzuentwickeln, was dann ja, wie gesagt, nicht so einfach war. Und dann da aber hängen geblieben. Dann haben wir die Ghrelin-Wirkung entdeckt und irgendwie war das dann extrem faszinierend, dass es diese verschiedenen Hormone gibt, die in unserem Gehirn bestimmte Verhaltensmuster auslösen und diese zu versuchen, als therapeutische Grundlage zu modellieren für Erkrankungen. Das hat mich in den letzten 20 Jahren durchaus fasziniert und deswegen arbeiten wir da immer noch dran.
Sie haben auf diesem Weg einige Preise eingeheimst, habe ich gelesen. Unter anderem den Outstanding Scientific Achievement Award. Was war das Scientific Achievement?
Also das ist von der American Diabetes Association, ja, glaube ich, ja. Das ist ein Preis, den die Gesellschaft für Diabetesforschung in den Vereinigten Staaten einmal im Jahr vergibt für die herausragende Forschungsleistung. Und ich denke, die Grundlage dafür, dass dieser Preis vor jetzt 4 Jahren verliehen wurde, war diese Forschung im Bereich der Magen-Darm-Hormone und ihrer Kommunikation mit dem Gehirn. Also da gehört das Ghrelin dazu, da gehören aber auch diese Koagonisten und Triagonisten dazu, womit wir es geschafft haben, den Stoffwechsel massiv zu verbessern. Wahrscheinlich, weil wir nicht nur direkte Wirkung auf die klassischen Stoffwechselorgane damit erreichen konnten, sondern gleichzeitig eben auch den Stellwert im Gehirn verstellen konnten und gleichzeitig Verhalten verändern konnten. Und ich denke, dass diese Arbeit wurde damit ausgezeichnet. Vielleicht muss man dazu erwähnen, dass das auch eine große Herausforderung ist und war, dass man einerseits weiß, man muss auch im Gehirn Wirkung erzeugen, um Verhalten zu beeinflussen, um Hunger und Appetit einzustellen, zumindest in bestimmten Patientengruppen. Aber auf der anderen Seite, aus vieler Erfahrung und vielen Studien weiß, dass es da sehr, sehr leicht zu Nebenwirkungen kommt, weil einfach das Gehirn sehr, sehr kompliziert ist und da ein Molekül an bestimmte Nervenzellen zu bringen und nicht andere so gut wie unmöglich ist. Es gab zum Beispiel vor einigen Jahren, und manche der Hörer können sich daran vielleicht noch erinnern, ein Medikament, das hieß Rimonabant und das basierte auf der Blockade von Cannabinoid-Rezeptoren. Mhm. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich der Appetit vermindert wurde und das auch zu einer Körpergewichtsverminderung kam. Stoffwechsel hat sich verbessert. Aber ich sage es mal, die meiner Freunde, die ab und zu Cannabinoide zu sich nehmen, machen das ja nicht, um mehr Hunger zu haben, sondern weil sie da Spaß dran haben. Ja. Und was dann tatsächlich auch quasi vorhersehbar passiert ist, dass
Kiffen Blockade nicht mehr breit gemacht hat.
Ja, das auch. Okay. Aber dass die Blockade dieser Rezeptoren zu Depressionen geführt hat. Oha. Bei einigen Patienten. Und deswegen wurde das wieder vom Markt genommen in Europa und hat es in Amerika nie auf den Markt geschafft und versinnbildlicht nur, dass diese verschiedenen Verhalten und Stimmungen und so weiter sehr, sehr eng verknüpft sind. Und es auch heute immer noch eine große Herausforderung ist, wie kommen wir denn in den Hypothalamus, aber nicht jetzt in das Mittelhirn und in die Bereiche, die vielleicht Abhängigkeiten und so weiter regulieren. Und um zurückzukommen auf was wir versuchen, wir haben gesagt, wir bleiben da mal draußen, wir werden nicht direkt Neurotransmitter geben oder blockieren, das ist uns zu gefährlich, verstehen wir nicht genug davon. Wir wollen das Toolkit von Mutter Natur nehmen, also die körpereigenen Signale, die aus dem Magen kommen, die aus dem Darm kommen, die schon wissen, wo sie hin müssen im Gehirn. Da gibt es bestimmte Rezeptoren in bestimmten Gehirnbereichen. Und wir verändern die. Also indirekt tricksen wir das Gehirn aus. Und durch die Veränderung von diesen Signalen ist es uns gelungen, auf indirektem Wege zu erreichen, was wir wollen im Gehirn, dass wir den Hunger einstellen können, dass wir die gehirngesteuerte Energieverbrennung im Fettgewebe einstellen können, aber dass wir, zumindest was wir bis jetzt sehen, keine großen Nebenwirkungen auf Dinge wie Depression oder Neurodegeneration oder Stimmung oder andere Verhalten haben. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir sozusagen über so eine Art trojanisches Pferd uns da eingeschlichen haben.
Welches trojanische Pferd ist die falsche Frage wahrscheinlich? Also vor welches Tor stellen Sie das Pferd? Ist es der Magen? Ist es die Leber? Haben Sie, was ist da der beste Kandidat, an dem rum zu manipulieren sich lohnt?
Es wird sicherlich eine Kombination sein für die meisten Patienten. Es wird sicherlich entweder gleichzeitig ein Effekt auf die Leber und aufs Gehirn sein müssen oder direkt aufs Fettgewebe und auf die Bauchspeicheldrüse. Und das ist die große Herausforderung, wie schon am Anfang erwähnt, dass nicht jeder Patient gleich ist. Es gibt aber bestimmte Muster, die man in bestimmten Patientengruppen findet. Und deswegen versuchen wir nicht mit einem Medikamentenkandidat aufzuhören, sondern wir arbeiten an Dutzenden von verschiedenen Molekülen, um dann irgendwann sagen zu können, naja, diese Patienten, bei denen man diesen Marker im Blut findet oder bei denen man Ultraschall so und so viel Fett in der Leber sieht, die brauchen dieses Medikament aus diesen zwei Magen-Darm-Hormonen und die müssen noch ein bisschen Leptin dazukriegen. Und diese anderen Patienten, die brauchen vielleicht tatsächlich eher eine Stammzelltransplantation plus ein Medikament, was den Appetit hemmt, etc. Also momentan sieht es so aus, als würden die meisten Patienten sehr viel von bestimmten Kombinationen profitieren. Wir müssen allerdings viel besser werden im analysieren, welcher Patient denn welcher ist. Und die Diagnostik sozusagen ist da gar nicht so viel weiter als die Entwicklung von neuen Therapeutika. Und da sehr eng zusammenzuarbeiten ist eins unserer Ziele. Und deswegen haben wir auch innerhalb der Helmholtz-Institute deutschlandweit einige Programme angestoßen, Netzwerke, zum Beispiel die personalisierte Medizin ist zusammengefasst unter einem Netzwerk, das IMED heißt, individualisierte Medizin IMED. Und da arbeiten wir mit Krebsforschern und mit Gehirnforschern und mit allen möglichen verschiedenen Klinikern und Grundlagenforschern an einer Kombination aus der Entdeckung von neuen Biomarkern und neuen Therapeutika, weil wir glauben, dass diese Präzisionsmedizin, die maßgeschneiderte therapeutische und auch präventive Maßnahmen generiert, einfach die Zukunft ist.
Würden Sie gerne unsterblich sein, um diese Zukunft angucken zu können?
Also unsterblich wäre ich nicht so gerne. Vor allem nicht ohne, dass sich die Medizin so weiterentwickelt, dass man in höherem Alter selbstbestimmter leben kann. Es ist natürlich doch eine große Neugier da, aber die Hoffnung überwiegt, dass wir das auch innerhalb normaler Lebenserwartung schaffen. Also ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen transformativen Wechsel sehen, wie die Landschaft aussieht im Diabetes-Adipositas-Bereich, dass diese Epidemiologie dann zurückgedrängt wurde. Ich bin einfach zuversichtlich, dass einige unserer oder der Medikamente unserer Kollegen so wirken, dass wir diesen Moment bekommen, in dem wir dann hoffentlich so auf Präventivmaßnahmen umstellen können, dass man diese viel seltener anwenden muss in der Zukunft. Es wird nicht morgen sein, wird wahrscheinlich nicht in den nächsten 5 Jahren sein, aber wie gesagt, also 10 bis 20 Jahre und dann sollte das massiv anders aussehen. Ich glaube, man kann diese Erkrankung in den Griff bekommen.
Wo Sie Präventivmaßnahmen sagen, Sie sagten eben, ne, wir wissen ja alle, gesunde Ernährung und viel Bewegung ist eine gute Idee. Was ist denn dann gesunde Ernährung, wenn es doch so individuell wieder alles ist? Kann ich dann überhaupt sagen, es gibt eine prinzipiell gesunde Ernährung?
Das ist sicher ein extrem weites Feld, wo es sehr, sehr viele Expertenmeinungen dazu gibt, die
ich sag nicht immer, bei immer der, ich sag mal, bei der Ernährung ist es wie beim Fußball, keiner hat Ahnung, aber alle wissen es besser.
Ja, es gibt natürlich Experten, die mehr Ahnung haben, und tatsächlich sind das dann auch, bin das nicht unbedingt ich, weil wir arbeiten ja sehr in der Grundlagenforschung, und da gibt es viel bessere Experten für klinische Ernährung etc. Ich glaube, es ist aber trotzdem fair zusammenzufassen, dass die Vermeidung von kontinuierlichen Exzessen anzuraten ist. Also natürlich kann man sich's in den Feiertagen mal gut gehen lassen. Mhm. Wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten, und auch bei uns gibt's da alles, was gut ist und schön schmeckt. Aber das kann nicht das ganze Jahr so gehen. Mhm. Und die ausgewogene Ernährung ist genauso wichtig wie die Vermeidung von diesen kontinuierlichen Exzessen. Es ist erstaunlich, wie wenig wir eigentlich brauchen würden und wie viel wir eigentlich zu viel essen jeden Tag. Also wenn man sich ansieht, wie die Portionen, die in Restaurants angeboten werden, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch durchaus schon auch hier bei uns in Deutschland und in Europa verändert haben über die letzten 50 Jahre, dann ist einem völlig klar, dass das nicht stimmen kann. Wir brauchen nicht so viel mehr Kalorien im Vergleich. Also es ist sicherlich ist das eine Empfehlung, die ich fast für wichtiger halte als was genau wir zu uns nehmen. Ob das jetzt wirklich eine proteinreichere oder kohlenhydratarmere, ärmere Diät sein soll, da streiten sich die Experten vielleicht zu Recht. Aber dass wir letztlich als Gesellschaft viel zu viel Kalorien zu uns nehmen und vielleicht zu viel Genussmittel, und da spreche ich von Zucker und Alkohol, das sind Genussmittel und keine Lebensmittel. Die gönnt man sich für das Erlebnis, aber die sollten nicht zum Grundnahrungsmittel dreimal am Tag oder fünfmal am Tag werden. Das, glaube ich, ist schon eine Empfehlung, die man auch als Grundlagenforscher mitgeben kann, und der sicher kein klinischer Ernährungsspezialist widersprechen würde.
Worüber haben wir zu reden vergessen?
Dafür, dass wir mehr Fördermittel für die Diabetesforschung brauchen. nein, im Ernst. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es liegt mir sehr am Herzen, dass die Erkrankung, die wir hier zusammenfassen als Adipositas und Diabetes, Fettsucht und Zuckerkrankheit, etwas ist, was wir destigmatisieren müssen. Und damit meine ich, dass das immer noch so in den Köpfen drin ist, dass jeder, der an diesen Erkrankungen oder diesem Erkrankungsspektrum leidet, wohl irgendwo was falsch gemacht hat und sich einfach mehr zusammenreißen soll.
Die Fetten sind selber schuld, ja.
Ich denke einfach, da müssen wir davon wegkommen. Mhm. Dazu wissen wir zu viel darüber, dass eben bestimmte molekulare Ursachen, bestimmte genetische Ursachen diese Erkrankungen auslösen können. Und auch wenn das nicht 100% sind, ist es ganz klar, dass jeder von uns individuell völlig unterschiedliche Möglichkeiten hat, mit bestimmten Stoffwechselherausforderungen umzugehen. Wir kennen alle den Kollegen oder Menschen im Bekannten- und Freundeskreis, der scheinbar essen kann, was er will, und nimmt einfach nicht zu und scheint auch immer metabolisch gesund.
Was macht dessen Stoffwechsel eigentlich anders? Verbrennt der schneller?
Das ist sicher so, dass es Kollegen, Freunde, Bekannte gibt, die einfach schneller verbrennen. Das ist aber sehr selten wohl zurückzuführen auf eine bestimmte Ursache. Wir müssen das einfach sehen als ein Muster. Jeder hat so seine spontanen Mutationen und seine bestimmten genetischen Muster, die man von den Eltern vererbt bekommen hat, die dann geprägt wurden über den Lebensverlauf und die einen dann eben zu bestimmten Stoffwechsel befähigen oder nicht, oder auch zu bestimmten Verhalten oder nicht. Und deswegen hat es jeder auf seine Weise, schwer oder leicht. Und da, glaube ich, sollte man sehr, sehr vorsichtig mit Verurteilen sein und einfach dran denken, dass es diese Erkrankungen gibt wie den Leptinmangel, wo jeder von uns absolut keine Chance hätte, in irgendeiner Weise diese Erkrankungen zu vermeiden, und sei er auch noch so diszipliniert.
Matthias Tschöp, vielen Dank.
Sehr gerne.